Zeit für mich, ein Podcast für Entspannung und Achtsamkeit von Christina Kihas in Kooperation mit dem Büro für Diversität der Stadt St. Pölten.
Ja, ein herzliches Hallo, schön, dass du dir wieder Zeit nimmst. Zeit für dich, auch wenn wir Zeit für mich heißen. Und gleich vorab haben wir heute ein ganz, ganz spannendes Thema, nämlich ADHS. Und dazu wird es auch heute eine Übung im Entspannungsteil geben, die von Caroline Witt kommt, meine Gesprächspartnerin. Sie ist klinische Psychologin, hat auch eine Praxis in St. Pölten mit unter anderem dem Schwerpunkt ADHS und unterrichtet auch an der Hamburger Fernhochschule. Ja, ein herzliches Hallo, liebe Caroline.
Ja, schönen guten Morgen. Ich freue mich sehr, ja, dass ich eingeladen wurde. Vielen Dank.
Ja, das freut mich auch und schön, dass du dir die Zeit nimmst.
Ja, sehr
ja,
gerne.
ich würde mal sagen, ADHS, an und für sich die Abkürzung kennt man, aber vielleicht einmal zur Erklärung, was bedeutet das? Und ja, wie erklärst du ADHS?
Ja, also wir sprechen bei ADHS tatsächlich unter uns Psychologen oder dann auch mit den Patienten von einer einfachen Aktivitätsaufmerksamkeitsstörung. Was bedeutet das? Dass es tatsächlich Auffälligkeiten einerseits in den Aufmerksamkeitsfunktionen gibt, wie zum Beispiel in der Daueraufmerksamkeit, oder wir Psychologen erheben hier auch die selektive, fokussierte Aufmerksamkeit, geteilte Aufmerksamkeit, oder es gibt Auffälligkeiten im Planungs-Organisationsvermögen. Und das sind so verschiedene Funktionen, die wir uns dann zum Beispiel anschauen. Das ist so dieser Aufmerksamkeitspart. Wie macht sich diese Unaufmerksamkeit dann auch im Alltag bei den Patienten häufig bemerkbar? Und das explorieren wir dann auch so mit den Patienten. Zum Beispiel, es zeigt sich, dass die häufig Flüchtigkeitsfehler machen bei den Hausaufgaben oder bei Aufgaben in der Arbeit, oder dass sie oft nicht zuhören und vieles einfach nicht mitkriegen. Das wird uns dann ganz häufig geschildert. Oder auch, dass sie zum Beispiel die Aufmerksamkeit bei längeren Aufgaben nicht halten können und dass es dann für sie häufig auch mit Versagensgefühlen einhergeht, weil sie es einfach nicht ganz mitbekommen haben. Oder sie verlieren Gegenstände. Das ist so dieser Unaufmerksamkeitspart. Es gibt dann aber noch den Hyperaktivitäts- und Impulsivitätspart. Wie äußert sich der oder wie erheben wir den? Ja, meistens merken wir schon in der Verhaltensbeobachtung eine gewisse motorische Unruhe bei einigen Patienten, nicht bei allen, das muss ich dazu sagen, indem sie schon an den Fingern ganz viel spielen, an den Ringen oder mit dem Fuß ganz viel wippen oder tatsächlich am Sessel hin und her rutschen. Das kann sein. Bei den Erwachsenen bemerken wir aber häufig, dass die schon Strategien haben, um mit dieser motorischen Unruhe umzugehen. Dafür ist die innere Unruhe dann häufig sehr stark gegeben und das wird uns dann auch verbal berichtet. Ja, oder sie sind ungeduldig oder sie platzen mit Antworten heraus. Wichtig ist an dieser Stelle nur zu sagen, dass diese kognitiven Defizite oder auch diese Hyperaktivitäts-Impulsivitätsmuster sehr individuell sind und auch situationsabhängig variieren. Also man kann nicht diese Kriterien nur so einfach durchgehen, weil die sind von Betroffenen zu Betroffenen einfach sehr unterschiedlich. Und vielleicht noch ein wichtiges Kriterium, da wir gerade auch sehr viele Erwachsene, also viele Erwachsene kommen zu uns mit dem Verdacht auf ADHS. Wichtig ist, dass wenn man das erhebt, dieses Störungsbild sozusagen tatsächlich nach den Kriterien, wenn man sich da orientiert, schon in der Kindheit und Jugend auftreten muss. Also es gibt kein ADHS, das sich erst im Erwachsenenalter entwickelt.
Das sind jetzt so Aspekte, wo ich sage, ja, das kenne ich auch von mir, würde ich jetzt mal sagen, das eine oder andere Mal. Wie kann man das jetzt sozusagen auch abgrenzen als vielleicht jemand, der generell manchmal unaufmerksam ist oder Flüchtigkeitsfehler macht? Also da bin ich ganz stark dabei. Wo würden wir sagen, das ist eine Krankheit und wo würden wir sagen, ja, das ist üblich, jeder macht Fehler, also keiner ist perfekt.
Also häufig merken wir schon, und das ist dann für uns natürlich, wo es klinisch wird, die Betroffenen haben einen Leidensdruck. Und es wirkt sich sehr stark auf verschiedene Lebensbereiche aus. Also sei es Partnerschaft, sei es in der Schule, sei es im Umgang mit anderen Menschen, sei es im Beruf. Das ist einmal das eine, der Leidensdruck. Und natürlich, es muss schon eine Fülle an Kriterien erfüllt sein. Also es reichen ja nicht nur ein, zwei, sondern es sind deutlich mehr. Und man betrachtet da den Menschen, das ist uns ganz wichtig, im biopsychosozial. Also wir schauen uns auch neurobiologische Faktoren an. Also wir machen neuropsychologische Testungen oder auch sogar Messungen am Gehirn, sprich so ein QEG oder Brain Mapping, wo wir uns sogar Gehirnwellen anschauen, weil auch da wissen wir, gibt es Unterschiede im Vergleich sozusagen zu Menschen, die kein ADHS haben. Dann sind es Gespräche, teilweise auch nicht nur mit den Betroffenen, sondern wir machen da auch eine Fremdanamnese mit Elternteilen oder mit Partnern. Und aus einer riesigen Fülle an Informationen, deswegen sagen wir immer, die Diagnostik ist umfassend, können wir dann diese Diagnose stellen. Also es geht nicht ganz schnell, sondern das sind ganz viele, wir sagen auch immer, multifaktorielle Betrachtungsweise ist da ganz, ganz wichtig. Und wenn dann überall Auffälligkeiten bestehen, dann kommt man zu dem Schluss, auch anhand der Kriterien, es ist ADHS oder nicht.
Okay, da kommen jetzt bei mir zwei, drei Fragen auf. Zum einen könnte es auch sein, ich meine, du hast vorher schon gesagt, ADHS ist sozusagen etwas, was dann von klein auf schon da ist. Aber wenn ich jetzt sage, ich habe zum Beispiel eine psychische Erkrankung, könnte das dann auch eine Folgeerscheinung sein? Beziehungsweise, wenn du beschreibst, das macht sich jetzt auch im Umgang mit anderen Menschen bemerkbar, beispielsweise in einer Beziehung. Woran könnte ich als Partner jetzt vielleicht vermuten, dass die Beziehungsdynamik dafür spricht, dass jemand ADHS hat?
Also das ist häufig, wenn ich ADHS-Betroffene habe, lade ich mir irgendwann im Laufe der Behandlung gern die Partner auch ein und lasse sie sozusagen auch berichten, wie der Alltag sich so gestaltet. Was mir da auch häufig berichtet wird, der Partner vergisst vieles oder er übersieht vieles oder es werden zum Beispiel Haushaltsagenten verteilt, die dann einfach nicht gemacht werden, übersehen werden. Oder tatsächlich auch vielleicht Wutausbrüche bei kleineren Sachen schon, wo man sich als Partner, Partnerin denkt, hör, das war doch jetzt gar nicht so schlimm. Also es gibt dann einfach so ein paar Bereiche in den Bereichen, die ich vorher schon erwähnt habe, in dieser Unaufmerksamkeit, in dieser Hyperaktivität oder Impulsivität, das sich dann einfach in der Beziehung niederschlagen kann und den Alltag teilweise auch ein bisschen erschweren kann. Und da ist es ganz wichtig, dann mit den Betroffenen auch und den Partnern gemeinsam irgendwie so Strategien zu entwickeln, wie man diesen Alltag gemeinsam besser gestalten oder unterstützen kann, ja? Oder auch die Partner, Partnerin dann dadurch entlasten kann. Und das gelingt dann auch durch bestimmte Maßnahmen ganz gut, genau.
Die andere Frage war noch, ob sich das sozusagen dann auch entwickeln kann als Folgeerscheinung beispielsweise einer psychischen Erkrankung.
Also das können wir eigentlich ausschließen. Also wenn, wie gesagt, ist ADHS unabhängig davon da, aber es gibt tatsächlich bei ADHS Komorbiditäten, das heißt Erkrankungen, die in Kombination dann mit, aufgrund des ADHS gerne auftreten. Also zum Beispiel Patienten kommen häufig zu uns und Patientinnen mit der Diagnose beispielsweise, also Verdacht auf Depression, Burnout, Erschöpfungssyndrom und einige mehr. Und häufig dann in einem Erstgespräch, wenn man dann wirklich gut exploriert, merken wir dann schon so, ah, da gibt es aber auch ein paar Punkte, die waren schon in der Kindheit und Jugend. Es gab Schwierigkeiten in der Schule, in der Aufmerksamkeit oder Pädagogen haben rückgemeldet, dass die Betroffene nicht ruhig sitzen konnte. Also da haben wir dann meistens auch schon so Puzzlesteine vorher und dann wissen wir, okay, wir sollten noch unbedingt eine ADHS-Diagnostik machen, um uns das ganz genau anzuschauen. Und ja, und das ist gar nicht so selten. Also gerade auch zum Beispiel beim Burnout merken wir schon häufig aufgrund dieser Unaufmerksamkeit, und gerade wenn man auch Berufe hat mit vielen Anforderungen, Aufgaben, sind das häufig Patienten, die gern viele Projekte an sich reißen, aber dann einige Baustelle haben, das Gehirn immer auf Hochtouren arbeitet, sie aber nicht abschalten können. Und das sind dann so häufig tatsächlich so Geschichten, Lebensgeschichten, die uns geschildert werden. Und wir explorieren dann wirklich ganz weit zurück, ob das früher vielleicht auch schon war oder Ansätze es gegeben hat. Und dann gehen wir sehr wissenschaftlich vor.
Interessant, ja. Du hast jetzt schon ein bisschen auch den Alltag beschrieben. Vielleicht wollen wir da noch ein bisschen in die Tiefe gehen und uns auch anschauen, was wir den Betroffenen anbieten könnten, um den Alltag zu erleichtern.
Ja, also was den Betroffenen hilft oder wo ich mit den Betroffenen und in meiner Praxis gerne sozusagen arbeite, sind einmal, dass wir uns so Behandlungsziele setzen. Und ganz häufig Behandlungsziel Nummer eins ist, dass man Alltagsstrukturen schafft. Also sprich, um einfach wieder einen Überblick für den Alltag zu haben. Und das betrifft auch schon Haushaltsagenden, die man sonst gerne stehen lässt oder einfach vergisst, übersieht. Und das kann sein, indem wir zum Beispiel Kalender ausarbeiten oder zum Beispiel Paare. Also ich habe einige Paare, wo einer eine ADHS hat, die haben zum Beispiel ganz tolle Planning Boards in der Küche hängen, wo sie sich eintragen mit Belohnungssystemen und die ganze Woche planen. Und das ist wirklich, und das zum Beispiel funktioniert bei einigen richtig toll. Und ich bin auch immer ganz begeistert, was da auch entwickelt wird. Also das gebe ich dann den anderen immer auch weiter, was es für Möglichkeiten gibt. Es gibt auch ganz tolle Apps mittlerweile, auch so für Haushaltslisten mit Belohnungssystemen. Ein weiterer wichtiger Punkt, der hilft, ist auch offen mit der Diagnose umgehen, gerade auch so im eigenen sozialen Netzwerk, weil ich merke, das kann sehr entlasten. Es kommt auch ein größeres Verständnis vom Umfeld auf. Oder ich lade mir gerne, wenn natürlich die Patientin, der Patient mir auch zustimmt, dass das in Ordnung geht, lade ich mir gerne einen aus dem Umfeld auf und mache auch Psychoedukation. Also erkläre so, was sind so die Symptome, wie kann sich da der Alltag gestalten? Und die sind dann meistens sehr dankbar, weil alle endlich die Situation verstehen und sich abgeholt fühlen. Was auch helfen kann, sind Entspannungsübungen, Achtsamkeitsübungen, um auch so dieses Gedankenkarussell zu unterbrechen. Da treffe ich oder stoße ich nur häufig zu Beginn auf großen Widerstand bei den Patienten, weil die dann, wenn ich sage, und ja, wir machen jetzt auch Entspannungsübungen, ich kann aber nicht entspannen, wie geht das? Ja, also da erkläre ich häufig auch so ein bisschen, wie wichtig es ist, zu entspannen, was sich da im Körper tut, also auch so psychoedukativ, wie wichtig es ist, dass mal auch sozusagen der Puls ein bisschen sinkt oder dass dann die Durchblutung dadurch gefördert wird. Also ich hole da auch gerne diese biologischen Aspekte, um die Patienten abzuholen und macht dann auch zum Beispiel ein Biofeedback-Training. Das bieten wir zum Beispiel in unserer Praxis in St. Pölten an, wo wir so Körpersignale rückmelden während der Entspannung. Und dann merken die, wow, das wirkt ja richtig gut. Oder sie sagen dann auch plötzlich, probiert, ich werde jetzt ganz müde. Und ich so, nein, nein, das nennt man Entspannung. Ja? Also das ist etwas, was hilft. Aber auch Emotionsregulationsstrategien vermitteln. Einfach, dass man auch Emotionen bewusst wahrnimmt, benennen kann, auch im sozialen Umfeld, das kann helfen. Und ganz ein Herzensanliegen von mir, wo ich ganz viel Arbeit investiere, ist auch Selbstwertaufbau. Also häufig haben diese Menschen dadurch, dass sie so viele Aufgaben haben, übersehen haben, auch ein schlechtes Gewissen und oder haben vielleicht auch ein Studium nicht geschafft, weil sie zum Beispiel die Daueraufmerksamkeit beim Lernen nicht halten konnten. Und ich versuche das sehr viel auch, den Selbstwert aufzubauen, um damit die Patienten dann wieder in so eine Selbstwirksamkeit kommen. Und genau, manchmal tatsächlich können auch Medikamente helfen. Also ich habe hier und da, also ich bin keine Medizinerin, eben nur Psychologin unter Anführungsstrichen, aber auch da schildern mir einige Patienten, wenn es dann so Peakzeiten gibt im Lernen oder bei der Arbeit, dass sie sich tatsächlich auch manchmal ein Medikament holen vom Psychiater, das dann unterstützend sein kann. Aber es gibt auch ja, eine große Bandbreite an Patienten. Insbesondere bei den Kindern und Jugendlichen haben wir das, dass die noch keine Medikamente nehmen wollen, sondern eben andere Strategien erlernen möchten. Finde ich auch einen sehr guten Zugang. Und da bieten wir zum Beispiel in der Praxis an Neurofeedback-Training. Eben, ich habe es vielleicht schon kurz vorher erwähnt, wo wir Gehirnwellen messen. Und wir wissen, dass da vorne im Frontalhirn vor allem gute Konzentrationswellen auftreten sollten, wenn man eine Aufgabe macht. Und bei unseren ADHS-Patienten sehen wir aber da häufig im Frontalhirn die sogenannten Theta-Wellen. Und das sind so die Tagträumer, Ablenkungswellen oder wir nennen es auch manchmal noch Kreativitätswellen, die dann natürlich während einer Rechenaufgabe oder einer Leseaufgabe ungünstig sind. Ja. In anderen Prozessen sind sie wieder spitze, aber nicht dann natürlich vielleicht für Aufgaben, für schulische Anforderungen. Und das können wir trainieren. Also wir erheben das wissenschaftlich und dann wissen wir sozusagen, wo sich welche Wellen verteilen und dann können wir das punktuell tatsächlich trainieren. Und das ist gerade bei den Kindern und Jugendlichen und bei manchen Erwachsenen sehr attraktiv.
Da höre ich mir jetzt heraus, dass es Hilfe gibt. Das ist ja schon mal gut.
Ja.
Vielleicht kannst du ein, zwei Apps nennen.
Ja, da muss ich ganz kurz nur recherchieren, weil es gibt so eine Fülle. Also
Okay.
das ist jetzt keine App, aber was einige Patienten von mir machen, sie fragen auch ChatGPT für einen Haushaltsplan.
Okay.
Also da habe ich einige und das geht dann tatsächlich schnell. Aber zum Beispiel gibt es eine App für Kinder,
Ja.
und das sind so motivierende Leseübungen, extra für Kinder mit ADHS gestaltet, wirklich so kurze Texte, farblich markiert, mit Belohnungssystemen und die nennt sich zum Beispiel Readability. Ja, das ist so eine App, da habe ich schon gehört von einigen Eltern, dass das der Game Changer beim Lesen war. Dann gibt es aber auch gerade für die Eltern, also von betroffenen Kindern, auch so Erziehungstipps. Ich glaube, die heißt HiToko. Also es gibt da wirklich eine Fülle. Meine Patienten präsentieren mir die auch immer stolz mittlerweile, weil sie so viel
Ja.
recherchieren dahingehend. Aber wenn man das auch einfach mal eingibt, da kommt eine Fülle und da findet man sicherlich was Maßgeschneidertes.
Und würdest du sagen, weil du ja angesprochen hast, Kinder nehmen oft dann halt noch keine Medikamente, dass man mit solchen Übungen und Wissen rund um ADHS vielleicht auch gar nicht dazu kommen muss, Medikamente zu nehmen?
Das ist das Schöne, da würde ich definitiv einfach ja sagen,
Ja.
weil ich einfach ganz viele tolle, positive Entwicklungen und Erfolge dahingehend sehen darf in der Praxis. Und das freut mich persönlich, weil ich natürlich auch sehe, wow, das lohnt sich so. Es gibt so viele Tools oder wie ich schon erwähnt habe, auch den Selbstwertaufbau oder auch, dass man da Ressourcen aufbaut bei den Kindern und Jugendlichen. Man kann schulische Leistungen verbessern, eben durch so Konzentrationstraining wie dieses Neurofeedback-Training, wie ich das angeboten habe, wo die Kinder und Jugendlichen in eine komplette Selbstwirksamkeit kommen und merken, wow, ich kann das sehr wohl schaffen. Die Frau Witt hat es mir gerade am Bildschirm bewiesen, weil man kann sich das wirklich so vorstellen, zum Beispiel, wenn man in eine bestimmte Konzentrationsstimmung kommt, legt sich am Bildschirm ein Puzzle zusammen. Und wenn das Kind oder der Jugendliche, die Jugendliche abgelenkt ist, stockt das Bild. Das heißt, sie müssen sich wieder konzentrieren, damit sich das Puzzle zusammenlegt. Und man merkt dann von Trainingseinheit zu Trainingseinheit, das wird immer besser. Und das bestärkt die auch sehr. Und das ist schön. Ja, dann gibt es auch natürlich verschiedenste Konzentrationsrätselübungen und so weiter, die wir den Eltern mitgeben. Und was auch ganz toll ist, wenn dann vor allem, also gerade bei Kindern und Jugendlichen, einerseits die Eltern mitarbeiten, also die versuche ich mir immer ins Boot zu holen, wenn die Bereitschaft da ist, das muss ich natürlich dazu sagen, aber auch gern die Schule, also auch die Schulpädagogen. Und da gibt es eine ganz tolle Sache, die nennt sich Nachteilsausgleich. Das ist dann auch so ein Zettel, den wir zum Beispiel für die Schulen ausfüllen. Ich glaube, das ist sogar vom Bundesministerium so ein bisschen vorgegeben, dass man das machen kann, ja. Und da geben wir Tipps für die Lehrer, was die machen können, um die Kinder und Jugendlichen da auch im Unterricht zu fördern. Also zum Beispiel bei motorischer Unruhe, dass die Kinder beim Zettelverteilen mitwirken. Oder wenn es gerade was gibt, wo die Lehrer tatsächlich motorisch was machen, dass da diese Kinder unterstützen. Oder zum Beispiel bei Instruktionen, wenn man der Klasse was mitteilt, dass man diesen Kindern dann nochmal zusätzlich wirklich mit Blickkontakt die Instruktion erklärt. Und dann machen wir dann so tolle Listen für die Schüler, also für die Lehrer vor allem. Und da merken wir dann auch, und das ist dann das schöne Feedback, dass dann so nach ein paar Monaten noch positive Effekte vorhanden sind.
Spannend.
Ja.
Würdest du sagen, oder hast du das Gefühl, dass ADHS häufiger kommt, also vorkommt, beziehungsweise dass das vielleicht auch ja, mit der Digitalisierung zusammenhängt. Also ich persönlich merke ja, dass mich das schon beeinträchtigt und auch so meine Energie zerstreut.
Also, was wir schon definitiv merken, dass vor allen Dingen seit Corona wir tatsächlich einen größeren Andrang haben, also an Diagnostiken für eine ADHS-Abklärung. Also das nehmen wir auch wahr. Also früher war mal vielleicht eine ADHS-Diagnostik einmal in der Woche. Jetzt haben wir, würde ich sagen, 2, 3 pro Tag teilweise. Also wirklich, da merken wir schon, dass da einfach viel passiert ist. Wobei ich das eher positiv sogar sehe, dass da durch die sozialen Medien ein bisschen so ein niederschwelliger Zugang geschaffen wurde. Dennoch sage ich immer auch Vorsicht, weil es wird häufig sehr auch vielleicht stigmatisierend berichtet oder so etikettiert, indem so die klassischen Symptome, motorisch Zappelphilipp oder so, gezeigt. Und das muss ja gar nicht sein. Also gerade bei den Erwachsenen sehe ich oft eben nur diese innere Unruhe mittlerweile, ja. Also da ist ein bisschen Vorsicht geboten. Ich muss ehrlich zugeben, ich freue mich eigentlich darüber, dass die Menschen jetzt, gerade wenn sie einen Leidensdruck haben, endlich die Chance ergreifen, weil es einfach verbreiteter ist, dass sie zu uns kommen und sich einfach helfen lassen möchten. Ja, und ich merke oft, wenn man dann eine Diagnostik gemacht hat und tatsächlich dann ADHS rauskommt, was da für eine große Erleichterung habe ich. Also ich habe schon Freudentränen erlebt, weil diese Menschen dann einfach eine Erklärung haben, warum sie vielleicht ein bisschen anders sind oder und das ist wirklich schön, das erleben zu dürfen.
Kann man es also auch so im Bereich Neurodiversität einordnen?
Ja, definitiv.
Ja.
Ja.
Und noch eine Frage.
Ja, sehr gerne.
Ist ADHS eigentlich erblich?
ja, ist es definitiv. Also es gibt eine genetische Veranlagung, wobei die spezifischen Gene meines Wissens nach, die für ADHS verantwortlich sind, tatsächlich noch nicht identifiziert wurden. Also da war ich schon länger auf die Suche, ob es da endlich was gibt. Ich unterrichte auch biologische Psychologie, deswegen auch da irgendwie so ein Interesse, aber bisher noch nichts Richtiges gefunden. Also vielleicht durch den Podcast schreibt dann jemand, wer
Könnte
weiß es.
sein, ja.
Aber wir wissen schon, dass die Wahrscheinlichkeit für Kinder, eine ADHS, eine Störung zu haben, wenn ein Elternteil betroffen ist, tatsächlich bei 20 bis 30% liegt. Und wenn beide Elternteile betroffen ist, kann das sogar bis zu 80% und mehr ansteigen. Ja? Also wir wissen, da ist tatsächlich eine genetische Veranlagung da. Nichtsdestotrotz, ganz, ganz wichtig ist dennoch das Ganze dann multifaktoriell zu sehen, also auch die psychosozialen Faktoren zu betrachten, wie sind die Lebensumstände der Betroffenen, weil wir wissen auch, wenn die Eltern von früh an immer sehr das Kind oder die Jugendlichen gefördert haben, dass das auch nicht so stark ausgeprägt sein muss dadurch, ja. Oder was wir uns auch anschauen natürlich, wie war die Schwangerschaft, wie war die Geburt, wie waren die Betroffenen im Säuglingsalter, im Kleinkindalter, gab es da schon Auffälligkeiten? Also wir schauen uns das Ganze wirklich drumherum auch noch an, neben dieser genetischen Komponente.
Und würdest du sagen, aus deiner Expertise heraus, dass es da einen Unterschied gibt zwischen ja, Jungen und Mädchen?
Also teils, teils, jetzt aus der Praxis gesprochen. Manche Mädchen also, haben ausgeprägt, auch diese ausgeprägte motorische Unruhe, was ja eher so den Jungs zugeschrieben wird. Nichtsdestotrotz, wenn wir uns doch im wissenschaftlichen Diskurs so austauschen, auch unter Psychologen, sprechen wir bei Mädchen und Frauen in diesem Rahmen oft von so einer sogenannten Hidden Disorder, also versteckten Störung, da wir schon wissen, dass Frauen, was ADHS betrifft, unterdiagnostiziert werden, beziehungsweise tatsächlich die Symptome oft anderen Störungsbildern zugeordnet werden. Und ich meine, wir wissen einfach aus Studien auch, dass bei Frauen sich zum Beispiel Aggressivität oder diese Wutausbrüche weniger in so einer Fremdaggressivität äußern, sondern mehr in so einer Autoaggression, zum Beispiel dann auch vielleicht gegen sich selbst. Oder zum Beispiel, wenn wir von emotionaler Dysregulation sprechen, also das ist einfach zum Beispiel, wenn man launisch ist, wird es häufig auch leider sehr geschlechtstypisch eingeordnet. Ach, das ist ein Mädel, die hat vielleicht die Tage. Also dieses ein bisschen Abwertende, wo ich mich sehr sträube, muss ich bei mir die Nackenhaare aufstellen. Aber dadurch kommt es leider schon zu einer Unterdiagnostizierung. Oder Symptome werden einfach übersehen, weil sich Mädchen vielleicht in der Pubertät eher zum Beispiel dann zurückziehen oder weniger auffällig sind und es sich dann mehr in einer inneren Unruhe manifestieren kann. Ja? Also da gibt es noch einiges zu tun an Arbeit. Und ich appelliere immer wirklich eine gute, fundierte, umfassende Diagnostik zu machen und sich da auch als Psychologe, Psychologin die Zeit zu nehmen, weil es doch eher komplex ist, um eben nichts zu übersehen.
Welchen Krankheitsbildern wird es dann zugeschrieben?
Ja, wie zum Beispiel einer Depression oder so eben diesen affektiven Störungen, eben Depression oder vielleicht manchmal auch so ein bisschen bipolar. Manchmal auch Persönlichkeitsstörungen, also ja, ganz, ganz unterschiedlich. Oder es kann natürlich auch mal nur ein Burnout sein, wobei nicht bei den Kindern und Jugendlichen, eher bei den Erwachsenen. Und da gilt es immer noch einmal genauer hinzuschauen.
Was ich mir jetzt so raushöre, ist es aber auch so, dass sozusagen ADHS ja dann durchaus eben in die Depression, ins Burnout, Autoaggression führen kann, zum Beispiel auch Essstörungen, Sucht ein Thema sind. Gibt es eigentlich da einen Fachärztemangel, würdest du das so bezeichnen? Oder sagst du, da gibt es ja, genug Anlaufstellen, wo man sich hinwenden kann?
Ja, also ich glaube, der Fachärztemangel ist uns tatsächlich allen ein Begriff und ja, der ist tatsächlich vorhanden, das wissen wir schon. Nichtsdestotrotz denke ich mittlerweile, also wenn man das tatsächlich auch einmal als Laie oder wenn man noch keine Berührungspunkte hatte, mal ein bisschen googeln. Ich habe es auch ausprobiert aus Neugierde. Man kommt relativ schnell auch zum Beispiel zu den diversen Autismuszentren, die in Österreich sehr verteilt sind, ja. Und da kann man sich definitiv auch einmal Folder, Informationen holen oder einfach mal anrufen. Also das ist einmal so dieser niederschwellige Zugang für Tipps. Die empfehlen übrigens dann auch Fachärzte. Das ist vielleicht gut. Aber es sind tatsächlich dann eben diese Wartezeiten nicht auszuschließen. Wobei das dann für die Patienten eigentlich, für die meisten von mir, die mir das berichten, eher unproblematisch ist. Und es gibt ja also auch viele Psychologen, Psychologinnen, die eben ADHS-Diagnostiken anbieten und die man dann einfach kontaktieren kann und einfach auch nachfragt, bieten sie auch eine fundierte ADHS-Diagnostik an. Und das machen doch einige Kollegen, ja. Aber der Fachärztemangel ist da und vor allem für den Kinder- und Jugendbereich spüren wir das schon.
Okay. Und du hast jetzt Autismus erwähnt. Inwiefern können wir ADHS dort einordnen oder zuordnen?
Da also oft haben wir tatsächlich Überweisungen, wo wirklich die Abklärung von beidem gebeten wird, weil es da tatsächlich auch Komorbiditäten gibt. Also es kann einfach eine betroffene Person tatsächlich auch beides haben. Und das ist etwas, was wir auch häufig einfach mitscreenen. Also deswegen auch viele Termine, weil gerade bei Autismus braucht man auch einen großen Verhaltensbeobachtungspart. Man braucht meistens auch tatsächlich Gespräche eben mit Bezugspersonen. Und das haben wir immer im Hinterkopf. Also bei ADHS, dass wir das auf jeden Fall mitscreenen. Und wenn wir merken, oh, das ist auch ein Verdacht, dann entweder erfolgt die Diagnostik auch nochmal für Autismus bei uns oder genau, oder bei anderen Stellen.
Ich würde jetzt mal Autoaggression schon zu einem gewissen Risikofaktor zählen, beziehungsweise auch Essstörungen. Aber gerade so im Jugendalter kommt ja zum Teil auch impulsives Verhalten dazu, beziehungsweise ein bisschen so Unfälle könnten damit einhergehen, auch die Tendenz zur Drogenabhängigkeit. Beobachtest du das?
Ja, tatsächlich, insbesondere wenn die Jugendlichen auch schon ein bisschen älter sind. Also wir haben jetzt gerade sehr viele Häufungen tatsächlich unter den jungen Patienten auch mit Cannabiskonsum. beispielsweise, weil die das dann entspannend wirken oder weil sie das Gefühl haben, sie sind dann fokussiert. Also das erleben wir schon, dass es da tatsächlich einen Hang zum Beispiel zu Drogen gibt. Ja, deswegen sage ich, je früher man das identifiziert, da kann man dann schon ein bisschen die Resilienz auch gegenüber solchen Faktoren ganz gut aufbauen. Ja, ja, aber es gibt da schon Häufungen, definitiv. Ja, das sehen wir schon.
Also Früherkennung würde dann vielleicht auch bedeuten, dass man wirklich auch das, den Alltag, das Leben erleichtert.
Absolut,
Ja.
definitiv. Weil auch den Kindern und Jugendlichen einfach viele, ich sage auch mal so ein Rüstzeug, so ein Handwerksrüstzeug vermitteln werden kann, auch um sich zu entspannen, um sich zu regulieren, ja. Ich meine, eine gewisse Impulsivität in der Pubertät, das versuche ich auch immer den Eltern zu vermitteln, ist normal. Also ich bin eine Psychologin, die gerne normalisiert, dass das auch völlig passt. Ich erkläre es dann wieder aus meiner biologischen, neurobiologischen Kompetenz. Wir wissen, dass sich gerade die Impulskontrolle bis ins frühe Erwachsenenalter entwickelt und dass das einfach auch völlig normal ist, dass manchmal die Wut ausbricht oder dass man auf Sachen pocht und dass das so wichtig für die Persönlichkeitsentwicklung ist. Und da merke ich dann häufig gerade auch bei den Elternteilen wieder Entlastung, wenn sie das hören. Ja, genau. Also das ist auch wichtig, ein bisschen zu normalisieren.
Ja, ich würde auch sagen, alle emotionalen Aspekte zählen zum Leben und
Richtig.
dass man sie da als Erwachsene nicht verurteilt, wenn man mal in die Wut geht. Also ich glaube, das ist auch ganz wichtig, das zu enttabuisieren, dass auch Emotion ja immer auch einen, ich sage einmal, Zweck ja hat.
Richtig, ein Kommunikationszweck
Ja.
einerseits. Es ist aber auch ein Ventil. Das ist auch wichtig. Man darf wütend sein. Das ist ein ganz gesundes Gefühl in uns. Schafft manchmal auch eine gesunde Distanz zu Dingen. Aber natürlich sollte die Wut nicht ausufern in einer zum Beispiel Fremdaggression. Das ist ganz wichtig, ja. Und wenn man das aber frühzeitig abfängt, und das sehe ich schon, und gerade dann auch, wenn man eben so ein, ich sage jetzt einmal so ein Team aufbaut von Eltern, die gut informiert sind, aber auch Schulpädagogen, mit denen man gut zusammenarbeiten kann, oder andere wichtigen Bezugspersonen, sei es im Sportbereich dann irgendwie ein Mentor oder Mentorin. Dann ist das wirklich ganz klasse. Also da merkt man richtig schnell, ja, dass da eigentlich die Auffälligkeit gar nicht mehr so auffällig ist.
Ja.
Ja.
Ganz, ganz kurz noch, weil die Frage ist für mich eingangs ein bisschen untergegangen,
Ja.
weil es mich interessiert. Kann man sagen, also ja, es ist klar, es gibt dunkle Ziffern und vielleicht ist es schwierig zu sagen, weil man es früher vielleicht nicht zugeordnet hat oder sich dieser Krankheit oder dieses Bildes auch nicht so bewusst war. Aber hast du das Gefühl, dass da vielleicht durch die Art und Weise, wie die Lebensführung ist oder geworden ist oder auch, ja, Stichwort Leistungsgesellschaft, funktionieren müssen und Social Media, Schnelligkeit, vielleicht auch aufwachsen mit digitalen Medien, schon mit Fernseher und, dass das vielleicht der Entwicklung auch im Gehirn sozusagen unter Anführungszeichen schadet und sich aufgrund dessen solche Störungen entwickeln können?
Also eine Überstimulierung gibt es definitiv, wo wir das vor allem gerade auch merken, so ist im Jugendbereich, die doch sehr, sage ich einmal, Smartphone-affin sind zum Beispiel, sich sehr schnell viele Informationen holen. Also wir haben schon tatsächlich jetzt auch eine Häufung durch diese Überstimulierung, dieses unkontrollierte Schauen von sozialen Medien beispielsweise. Also ich bin jetzt kein Feind davon. Das muss ich auch an dieser Stelle sagen. Es gibt doch Studien gerade nach Corona, die auch gerade die Wichtigkeit der sozialen Medien positiv betont haben für den sozialen Austausch oder Informationsaustausch, auch im Sinne von Hausaufgaben und so weiter. Aber was wir halt sehen, wenn dieses ganz unkontrollierte Schauen von diversen Fotos, Informationen, dass sich das ungünstig tatsächlich auf die Entwicklung auswirken kann. Wir sehen da Häufungen von Schlafstörungen. Wir sehen da Häufungen auch von Depressionen unter Jugendlichen, wo dann in der Exploration auch häufig tatsächlich das Handy ein Thema war, unbewusst viele soziale Vergleiche stattfinden. Ich sage jetzt einmal so mit den Übermenschen, wo ein bisschen ja, das nicht ganz realitätsnah ist. Und ich merke schon, wenn man tatsächlich auch diesen Konsum also kontrolliert beziehungsweise bewusst sich auswählt, selektiert, dass es dann auch eine Verbesserung der Symptomatik, dass eine Verbesserung der Symptomatik dann auftreten kann. Insbesondere bei den depressiven Verstimmungen und auch bei den Schlafstörungen.
Interessant, ja. Weil das muss ich selbst gestehen, ja, einfach auch sagen, dass ich das merke, dass sich das bei mir extrem auswirkt. Also dieses Durchscrollen und wo man dann verschiedene Informationen zu unterschiedlichen Themen dann teilweise widerspricht sich das und diese Flut an Eindrücken, wenn man jetzt beispielsweise Stories schaut, ich spreche jetzt konkret von Instagram, merke ich brauche da echt definitiv Pausen.
Und die sind gut so
Ja, ja,
und
ja,
gesund.
ja.
Also das ist schon auch etwas, das ist manchmal trifft auf großen Widerstand bei einigen, weil das Handy einfach immer präsent ist. Ich merke es auch schon immer, wie das Handy auch im Gespräch so am Tisch gelegt wird, damit man ja erreichbar ist. Und ich versuche da tatsächlich den Betroffenen, also ich bin da sehr direkt, auch zu sagen, das ist jetzt Ihre Zeit. Wir legen das Handy jetzt einfach für diese 50 Minuten beiseite. Und sie merken dann auch, dass das erstens besser war, weil es weniger Ablenkung ist. Und gerade wenn ich jetzt noch kurz zu ADHS den
Ja,
Kreis machen kann,
ja,
was ich häufig mitbekomme auch, wenn wir so Strategien machen, wie das Lernen oder Arbeiten im Homeoffice auch besser funktioniert, das Handy wird bei den meisten in ein anderes Zimmer gelegt. Weil
ja.
das ist schon so der Ablenkungsfaktor Nummer eins.
Ja. Auf jeden
Also,
Fall, ja.
und dass das dann einfach hilfreich ist oder so Handy. Ja, so handyfreie Zeiten, dass
Ja.
das auch ihnen einfach gut tut, ja. Also das merke ich schon, ja.
Ja, interessant. Also vielleicht da auch aufs Gefühl vertrauen, ne?
Richtig, richtig.
Ja, wir haben einige Coping-Mechanismen jetzt besprochen und ich habe es zu Beginn schon angekündigt, dass heute von dir die Entspannungsübung kommt.
Richtig.
Du bringst uns mit die 5, 4, 3, 2, 1 Achtsamkeitsmethode.
Genau. Die bringe ich mit und die würde ich Christina gern gleich mit dir ausprobieren.
Okay.
Und dass du
Ui.
dafür, und dass du dafür tatsächlich auch gleich deinen Raum nutzt.
Ja.
Und ich würde dich dazu einfach anleiten. Und im Nachgang, vielleicht können wir dann auch für die Zuhörer und Zuhörerinnen sagen, wie es dir damit gegangen ist oder was dir dabei aufgefallen ist.
Also ich merke gleich, es macht mich nervös.
Nein, braucht es gar nicht. Braucht
Okay.
es überhaupt nicht, ja. Ich würde dich bitten, Christina, dass du mir fünf Sachen sagst, die du in deinem Raum wahrnimmst, die dir sofort so ins Auge springen, was du so einfach rundherum um dich siehst.
Licht, Glas, ja, Computer, Terminkalender und Handy.
Großartig. Und jetzt, Christina, würde ich dich bitten, dass du mir fünf Sachen sagst, die du hörst. Das können eigene Geräusche sein oder eben auch von außen.
Ich höre ganz sachte den Wind. Ich höre Autos. Also so ein Rauschen. Komischerweise höre ich auch gerade so ein leichtes, so einen Fiebton, den ich jetzt nicht zuordnen kann. Also ich glaube, der ist in meinem Ohr. Und sonst ist es hier sehr still. Ich kann meinen Atem hören.
Eins noch.
einen Vogel.
Und jetzt, Christina, würde ich dich bitten, dass du mir fünf Sachen nennst, die du spürst, fühlst oder wahrnimmst. Das kann auch was Haptisches sein oder das kann auch ein innerliches Gefühl oder eine innerliche Wahrnehmung sein.
Ich habe einen Thermophor, also ich spüre die Wärme. Meine Hände berühren einander, ich spüre diese Berührung. Ich spüre den Boden unter meinen Füßen. Ich spüre auch eine leichte Verspannung im Nackenbereich.
Ich glaube, das waren schon fünf.
Waren schon fünf? Okay.
Und jetzt würde ich dich bitten, dass du mir noch einmal vier Sachen nennst, die du siehst. Es kann sich auch gerne wiederholen, muss aber nicht.
Ich sehe meine Pflanzen. Meine Couch, Bücher, und Stifte.
Jetzt würde ich dich bitten, dass du mir vier Sachen wieder nennst, die du hörst.
Das Ticken einer Uhr, das Rauschen vom Verkehr. Und irgendwie auch so ein Rauschen im Ohr, nach wie vor. Jetzt ist es aber mehr so ein, vielleicht ist es auch so Puls, Blutdruck, keine Ahnung. Und jetzt ein ganz konkret einzelnes Auto.
Und jetzt würde ich dich bitten, dass du mir wieder vier Sachen sagst, die du spürst, fühlst oder wahrnimmst.
Spüre, dass ich Hunger habe. Nach wie vor die Wärme vom Thermophor. Ja, auch den Boden unter den Füßen. Und schon langsam, dass ich auf die Toilette muss.
Jetzt würde ich dich bitten, dass du mir wieder drei Sachen nennst, die du siehst.
Ja, das Licht, meine Arbeitsunterlagen und ich sehe auch meine Matratze, die normalerweise draußen am Balkon ist.
Drei Sachen, die du hörst.
Windrauschen, das ist jetzt präsenter. Nach wie vor der Verkehr. Und dann auch wieder das Ticken der Uhr.
Und drei Sachen, die du spürst, fühlst, wahrnimmst.
Jetzt ist der Hunger präsenter, auch schon das Gefühl, dass ich dann gerne auf die Toilette gehen würde. Und die Wärme.
Jetzt zwei Sachen, die du siehst.
Den Computer und ein Glas Wasser.
Zwei Sachen, die du hörst.
Den Verkehr und das Ticken der Uhr.
Zwei Sachen, die du spürst, fühlst, wahrnimmst.
Mein Hunger und der Drang, aufs WC zu gehen.
Okay. Und jetzt abschließend eine Sache, die du siehst.
Den Computer.
Eine Sache, die du hörst.
Der Verkehr.
Und eine Sache, die du spürst, fühlst, wahrnimmst.
Mein Hunger.
Christina, das ist die 5-4-3-2-1-Methode. Man kann das natürlich noch ausweiten. Also man kann das Fühlen noch ein bisschen differenzieren zwischen eigenen inneren Gefühlen und dem, was man außen spürt. Man kann das auch noch mit Geschmack machen, man kann das mit Geruch machen. Dafür braucht man dann nur ein Setting. Also die Natur eignet sich ideal dafür.
Okay.
Oder wenn man mal vielleicht auch in einem Restaurant ist. Und da war es gut, dass ich mal bestellt, kann man das auch für sich einmal machen. Was ist denn dir aufgefallen, Christina, während dieser Methode?
Der Fokus, dass am Ende eine Sache überbleibt.
Noch?
Und wenn ich das jetzt ein bisschen kombiniere, ich hoffe, ich greife da nicht vor, wird das bedeuten, was ist so, was bleibt im Endeffekt über und was ist dann das, worum ich mich am besten jetzt gleich kümmere?
Also das erlebe ich tatsächlich auch ganz oft, dass dann irgendwie auch zum Beispiel vielleicht ein schönes Gefühl übrig bleibt. Das ist schön. Haben andere Gedanken einen Platz?
Nein.
Und das ist das, wofür mir dann die ADHS-Patienten so danken für diese Übung, weil das ist etwas, wo sie sich kurz rausnehmen können im Alltag. Es ist so eine simple Methode, die ich Ihnen gerne mitgebe. Am Anfang schauen Sie mich skeptisch an, weil es so simpel ist.
Ja.
Aber wir gehen gerne manchmal auch vor die Praxis hinaus. Wir haben so ein bisschen einen Praxisgarten und machen das. Und die merken, Frau Witt, ich habe mich jetzt nur auf die Sinne konzentriert. Ich war jetzt nur im Hier und Jetzt. Und das
Schön.
ist schon richtig schön. Und mit Kindern und Jugendlichen kann man das auch optimal machen. Und abgesehen davon entdeckt man teilweise, wenn man das in der Natur macht, so schöne Sachen. Und auf die würden wir vielleicht dann sogar übersehen.
Ja, das ist spannend. Da habe ich nenne das Conscious Walk. Ich mache das ganz gerne, dass ich wirklich da die Sinne schweifen lasse und merke das auch, dass mir das zum Beispiel hilft, wenn ich sehr zerstreut bin, genau solche Dinge zu tun, die Sinne bewusst einzusetzen. Vielleicht hängt das auch ein bisschen mit dem Vagus dann zusammen. Und was ich auch beobachten darf, ist, ich beschäftige mich ein bisschen auch mit dem Nervensystem und eben auch im Yoga-Kontext. Das, genau das, was du beschreibst, dieses Denken, Denken, Denken. Und da wirklich zu unterstützen, vom Denken auch ins Fühlen zu kommen.
Richtig,
Und darüber eben im Jetzt auch anzukommen, ja.
ja, das ist wunderschön zusammengefasst. Genau.
Ja, ich danke dir ganz, ganz herzlich.
Ja, ich sag danke. Also wie gesagt, das ist so ein Herzensanliegen auch von mir, diese
Spürt man.
Information in die Welt raus auszubreiten. Und ja, und dass dann einfach Menschen geholfen werden kann, ja, die das noch nicht ganz zuordnen können und dass man sie
Ja.
sehr wohl, sehr gut unterstützen kann.
Dann werde ich gerne für alle, ja, die uns zugehört haben, zugesehen haben, in den Text unten dann auch deine Webseite ja, zur Verfügung stellen. Schauen wir mal, ob sich die Anfragen häufen.
Vielen Dank.
Mache ich sehr gern. Ja, und bedanke mich bei allen, die dabei waren. Ja, wenn es euch gefallen hat, vielleicht wollt ihr uns sogar abonnieren, dann macht ihr uns eine Freude. Und ja, bis zum nächsten Mal. Vielen lieben
Bis.
Dank.
Zeit für mich. Ein Podcast für Entspannung und Achtsamkeit von Christina Kihas in Kooperation mit dem Büro für Diversität der Stadt St. Pölten.